okay, hey, wow, ich bin hier gerade die einzige Frau. Es ist 2026, das befremdet mich so. Und ich finde, da sind alle in ihrer Rolle gefragt. Und auch wenn sie eine Rolle in Verantwortung haben und Strukturen mitgestalten dürfen, sind gerade auch diejenigen gefragt, die Strukturen eben so aufzusetzen.
Female Future, die Rocket Fuel Spezialserie mit Sarah Kübler und Oliver Kämmern.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode aus unserer Spezialserie Female Future. Mit dabei wie immer Sarah Kübler, Gründerin und Medienunternehmerin, mittlerweile aus Hamburg. Wir kennen uns aber eigentlich hier aus Mainz, wo sie vor einigen Jahren gegründet hat. Und heute bei uns zu Gast Maxi Droste.
Hallo Sarah, hallo Oliver, freut mich.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Dein Titel klingt ja fancy. Maxi ist Head of Publishing bei der ARD und stellvertretender Head of Content bei der ARD Mediathek. Und entsprechend habe ich gedacht, Mensch, ohne Maxi läuft bei der ARD Mediathek oder im Streaming in der ARD einfach gar nichts. Entsprechend sollten wir, wenn wir über Zukunft sprechen und vielleicht auch nochmal auf die Zukunft des Streamings schauen, auf jeden Fall mit ihr uns unterhalten. Und ja, was muss ich mir denn vorstellen? Wie sieht so ein Alltag aus? Also was macht eine Head of Publishing und eine stellvertretende Head of Content bei der ARD?
Die arbeitet vor allem viel in einem wunderbaren Team zusammen und ARD-weit zusammen. Also, weil du eben sagtest, ohne mich geht da nichts. Das würde ich korrigieren und würde sagen, ohne unser wunderbares Team und viele brillante Menschen in der ARD geht da nichts. Was machen wir? Wir kümmern uns um das Inhalteportfolio für die ARD-Mediathek, aber auch für das Erste. Wir arbeiten in einer integrierten Planung zusammen. Und das bedeutet, wir gucken uns an, was brauchen wir für Inhalte im Streaming, für welche Zielgruppen. Und zusammen mit Genre-Koordination innerhalb der ARD, die sich sehr gut mit Stoffen in ihren jeweiligen Metiers auskennen, suchen wir bestimmte Stoffe dann für Zielgruppen vor allem unter 50 Jahren und steuern somit das ARD-Video-Portfolio. Mit der Planung, Formatentwicklung ist es aber noch nicht genug. Das Ganze muss natürlich auch noch auf die eigene Plattform, aber auch auf Drittplattformen gebracht werden. Insofern sind wir da auch für das komplette Publishing verantwortlich, für die Präsentation auch auf TV-Drittplattformen und auch auf Social-Media-Drittplattformen, damit wir die Menschen, die wir für unsere Inhalte gewinnen wollen, auch an den Stellen erreichen, an denen sie sich tagtäglich im Digitalen bewegen. Und das ist oftmals eben der Social-Media-Bereich oder eben, wenn man im Streaming ist, dann auch TV-Applikationen.
Mm. Du hast jetzt gerade schon zwei Wörter gesagt, wo ich einmal ganz stumpf nachfragen muss. ARD und das Erste. Mhm. Die ARD ist ja für Außenstehende auch mit den Drittanstalten schon ein Konstrukt, wo man sagt, boah, ich weiß gar nicht so genau, wie funktioniert das eigentlich? Wer macht eigentlich was und wie spielt das zusammen? Und im SWR entsteht ja auch Content und im BR auch. Also kannst du uns einmal abholen, wie funktioniert das? Also was landet bei euch? Was landet bei den Drittanstalten? Und was genau ist der Unterschied zwischen ARD und das Erste?
Die ARD ist sozusagen unsere Arbeitsgemeinschaft, in der wir als Zusammenschluss aller Landesrundfunkanstalten zusammenarbeiten. Und das Erste ist unser linearer Ausspielweg, unser TV-Ausspielweg. Das ist quasi die Brand, genau. Und die ARD als Organisation setzt sich eben in einem föderalen System aus den unterschiedlichen Landesrundfunkanstalten zusammen. Und wir in der ARD-Programmdirektion koordinieren und steuern dort das Programm für die beiden Ausspielwege ARD-Mediathek. Im Streaming und das Erste im TV.
Und das heißt aber, wenn ich Redakteurin beim NDR bin und sage, Mensch, ich habe da eine richtig gute Idee für die ARD-Mediathek, das muss da unbedingt hin, das ist super. Dann würde ich das bei mir im Haus pitchen und das würde zu euch kommen und würde quasi, also die Entscheidung fällt quasi im NDR und ihr kümmert euch darum, dass das entsprechend sichtbar wird? Oder ist die finale Entscheidung für das, was in die Mediathek kommt, dann quasi in deinem ARD-Team?
Genau, das hatte ich eingangs schon angeschnitten. wenn man eine gute Idee hat, zum Beispiel eine Produktionsfirma und die etwas pitchen muss, geht sie tatsächlich immer über eine Landesrundfunkanstalten, über die Redaktionen in den Landesrundfunkanstalten. Diese wiederum haben auch ein eigenes Portfolio-Management, in dem sie sich um das Thema Streaming kümmern und haben dann unterschiedlich organisierte, sage ich mal, fachliche Boards, die sich diese erste Einreichung angucken, begutachten, schauen, was für ein Zielgruppenfit hat das, wie passt das zu unserer ID-Mediathek-Strategie, bewerten das nach unterschiedlichen Kriterien und dann wird das in eine sogenannte Genre-Koordination eingereicht. Also beispielsweise im Dokumentarischen wird es dann in die Koordination Dokumentation eingereicht und hier sitzen nochmal unterschiedliche KollegInnen aus dem dokumentarischen Bereich zusammen und prüfen, wie dieser Inhalt in unser Portfolio passt. Wir sind auch Teil dieser Runden als Team, aber machen das eben nicht alleinig. Und wenn da eine positive Prüfung stattgefunden hat, dann wird der Inhalt Teil unseres sogenannten, Achtung, ein sehr, sehr deutsches Wort, Mengengerüstes. Und über dieses Mengengerüst planen und steuern wir die Streaming-Mediatheks-Inhalte. Und somit wird es dann Teil des Programms und wird dann eben auch entsprechend in der ARD-Mediathek präsentiert, auf der Startseite, aber gegebenenfalls eben auch bei TV-Drittplattform-Anbietern und im Social Media. Der Bereich, hatte ich vorhin eingangs auch schon gesagt, werden die Inhalte dann auch nochmal natürlich plattformgerecht gefeatured, um die Zielgruppen dann eben auch darauf aufmerksam zu machen, dass wir Inhalte für sie haben, weil wie ihr wisst und euch vielleicht vorstellen könnt, ist die ARD jetzt noch nicht so der allererste Anlaufpunkt für 19- bis 49-Jährige.
Ja, das glaube ich. Das ist sicher auch ein Stretch hier und da. Du hast gerade gesagt, wie viele Leute am Ende an so einem Prozess beteiligt sind oder wie viele unterschiedliche Stellen. Einmal ganz offen, was ist die Schnittstelle, wo es am öftesten kracht, wo man sagt, da sind vielleicht auch mal Leute unterschiedlicher Meinung oder da ist es noch nicht ganz einfach, da ist unser Prozess vielleicht noch nicht so lean, wie er sein sollte, um da schnelle Entscheidungen zu treffen. Gibt's irgendwas, wo du sagst, das haben wir gerade auf dem Zettel. Wenn wir schnell sein wollen, müssen wir daran.
Ja, also klar kann man zu Programmen immer unterschiedlicher Auffassung sein, ne? Und es gibt immer Situationen im medialen Berufsalltag, dass Parteien von einem Programm ganz besonders überzeugt sind und andere, die dann eine gewisse Plattformerfahrung und Expertise mitbringen und auch die entsprechende Zielgruppenerfahrung, dann vielleicht sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich der perfekte Zielgruppenmatch ist, ob wir damit wirklich auch eine nennenswerte Masse an Leuten erreichen. Ne? Weil es geht uns schon darum, auch in gewisser Weise Mainstream-kompatibel zu sein. Also wir hatten da immer das Beispiel, ja, man muss seine Stoffe aufbereiten und für Communities of Interest erzählen. Aber die Community of Interest darf nicht zu klein sein. Also wenn man was für Hobbyfunker machen will, dann interessieren sich Hobbyfunker dafür, vielleicht noch irgendwie deren Umfeld. Und darüber hinaus haben wir es dann aber auch schon. Und insofern ist das am Ende aber auch immer sich über den Markt beugen, sich über Zielgruppenpotenzial beugen, sich anzugucken, wie haben andere Stoffe in dem Bereich vielleicht reüssiert, füllt das vielleicht irgendwie eine Lücke in unserem Portfolio, wovon brauchen wir mehr, was haben wir ausreichend und wovon brauchen wir vielleicht auch weniger, das sind halt alles so Punkte, die da mit reinspielen und mit denen wir dann beziehungsweise die Koordination auch mit den einzelnen Redaktionen dann auch sprechen und verhandeln.
Jetzt bin ich in die Lücke, gehe ich in die Lücke rein. Na, ich wollte eben nur kurz zwischenfragen, weil ich finde es immer spannend, dass, warum machen Menschen, was sie machen? Vielleicht kannst du uns nochmal so ein kleines bisschen, bevor wir da wirklich auch mal dann in die Zukunft gucken, aus der Gegenwart, aber vielleicht einmal kurz die Vergangenheit gucken. Also wie war denn bis jetzt so deine Karriere? Also wie hast du dich quasi dahin entwickelt, wo du heute bist? Weil ich finde es immer spannend, wenn ich so Podcast-Formate höre, immer zu sehen, wie Menschen, also wo abbiegen, um dann heute auch tatsächlich solche Jobs zu machen, wie sie machen. Also was war denn so dein Karriereweg bis hierhin?
Also mein Wunsch, Journalistin zu werden, der kam schon ziemlich früh auf, so im Teenageralter, würde ich sagen. Und dann war es immer so, jo, studieren kannst du, was du möchtest. So, als Journalistin kannst du alles studiert haben. Dann habe ich mich für die Publizistik im Hauptfach Psychologie und Theaterwissenschaft im Nebenfach in Mainz entschieden und habe schon währenddessen zugesehen, dass ich viele Praktika gemacht habe, vor allem im öffentlich-rechtlichen Bereich, aber auch auf Produktionsfirmenseite, und habe viel Berufserfahrung dann schon während des Studiums nebenbei gesammelt und mit dem Ziel, ins Volontariat zu gehen. Und das hat dann glücklicherweise beim SWR auch geklappt. Und dann habe ich eine klassische journalistische Ausbildung beim SWR genossen und bin da auf alle Medienformen, Video, Audio, trimedial, damals noch online, sagte man, vorbereitet worden und ausgebildet worden, und habe dann lange Zeit im SWR gearbeitet in unterschiedlichen Rollen. Ich war unmittelbar nach dem Volontariat bei Das Ding, weil ich gesagt habe, solange ich jung bin, sollte ich das junge Programm machen und nicht dann erst, wenn man vielleicht auch nicht mehr ganz so nah selbst an der Zielgruppe ist. Und habe bei SWR aktuell parallel auch bei den Nachrichten als Reporterin vor der Kamera, hinter der Kamera, als Planerin, als Schlussredakteurin gearbeitet, habe als VJ selbst Reportagen gedreht und geschnitten mit KollegInnen zusammen und viel auch so bei Wahlsendungen mitgearbeitet in unterschiedlichen Rollen und habe erstmal so ein ganz, sage ich mal, klassische journalistische Erfahrungen gesammelt. Und irgendwann hat sich die Möglichkeit ergeben, Verantwortung für den Aufbau einer Digital-Unit beim SWR in Baden-Württemberg und Stuttgart zu übernehmen und da ein regionales, digitales Angebot aufzuziehen für Instagram, SWR Heimat. Und da habe ich dann den Switch komplett ins Digitale gemacht und habe gesagt, hey, cool, finde ich spannend, zu sehen, wie wir eben im digitalen Umfeld uns auch als Öffentlich-Rechtliche, auch als drittes Programm profilieren und unsere NutzerInnen erreichen. Und genau, inzwischen ist das ein ganz erfolgreich laufendes Format, und von da aus bin ich dann ins Streaming zur ARD Mediathek gewechselt, und da bin ich jetzt auch schon ein Weilchen und habe da quasi mit den vorhin erwähnten anderen tollen KollegInnen die ganze Portfolioarbeit mit aufgezogen und letztlich die Streaming-Inhalte-Koordination, Formatentwicklung etc. Mit aufgebaut und vorangetrieben.
Ja, super spannend. SWR Heimat kenne ich auch noch von damals. Das ist ja auch schon einige Jahre her, und fand ich ein super spannendes Thema, weil da ja auch, also was finde ich das Format krass geschafft hat, ist wirklich, dass man nah an die Leute rankommt, ein Gefühl kriegt für die Menschen, die da vor Ort sind. Und so, das war ja auch sehr regional aufgestellt, das erstmal zu machen, war damals ja auch ein Novum, zu sagen, auf so einer internationalen Plattform so regional zu denken.
Ja.
Hatte ich das Gefühl, war damals schon so ein bisschen so ein ein Wandel in der Denke irgendwie.
Und für uns als ARD natürlich total wichtig, weil das einer unserer Unique Selling Points ist, dass wir tief regional verankert sind in den Regionen Deutschlands, da tolle Geschichten ausgraben können, unsere ReporterInnen total verwurzelt sind. Und es ist natürlich auch im Streaming auch eine Herausforderung, ne? Wie erzählen wir regionale Stoffe auf einer nationalen Streaming-Plattform so interessant, dass es eben dann eine breite Masse an Menschen packt, bindet und vor allem eben ja auch für junge Zielgruppen streaminggerecht aufbereitet. Also auch da haben wir die Herausforderung, solche Inhalte zu finden und zu kreieren, was uns aber an einigen Stellen, finde ich, auch schon schon gut gelingt. Jetzt sind wir gerade in Mainz, zumindest in Teilen derer, die hier den Podcast aufzeichnen, gibt es zum Beispiel die Nachtstreife als ein Format, die total erfolgreich läuft, sehr lokal, aber eben da die Menschen in den Vordergrund stellt, oder auch Feuer und Flamme. Das ist ein Blaulicht-Feuerwehr-Format, das auch ja letztlich diejenigen, die da tagtäglich ihre Arbeit vollbringen, in den Regionen begleitet und ein sehr, sehr großes Publikum bindet. Nur zwei Beispiele dafür.
Du hast jetzt auch zwei Beispiele genannt, die ja schon super, super erfolgreich sind, auch schon länger laufen. Ich glaube, auch im Klassischen entwickelt wurden, wenn ich das richtig weiß. Wenn ihr jetzt auf Mediathek oder wenn du so drauf schaust, in 10 Jahren Mediathek, was glaubst du, wie sieht das Streaming aus in 10 Jahren? Also welche Inhalte konsumieren wir da? Was braucht's, damit ein Inhalt erfolgreich ist in 10 Jahren auf der Mediathek? Und wie sieht vielleicht auch so eine ARD-Mediathek aus? Gibt es dann eine komplette ARD-ZDF-Mediathek? Mach einmal, wenn du keine Grenzen hättest, wenn du selber bauen könntest, was glaubst du, wie sieht die Zukunft aus? Was könnte kommen?
Also ich finde 10 Jahre im Digitalen immer eine total schwierige Zeitspanne, muss ich sagen.
Dann mach 5.
Ich nehme mal 5.
Nehmen Sie mal 5.
Ja. Oder 4 Jahre. wie sieht der Markt aus? Also wir befinden uns im Zeitalter von KI und müssen schauen, dass unsere Inhalte in irgendeiner Form auch von KI-Anwendungen auffindbar sind, weil wir nicht genau wissen, wie schnell entwickeln sich jetzt Plattformlogiken weiter, wie schnell verändert sich das Mediennutzungsverhalten. Das heißt, wir müssen uns zum einen dahingehend zukunftsfähig machen und zum anderen, Sarah, hast du es ja eben auch angesprochen, sind wir im Streaming-OS mit dem ZDF zusammen im starken technologischen Schulterschluss, als dass wir hier gemeinschaftlich die Plattform weiterentwickeln, da möglicherweise auch weitere Partnerschaften denkbar sind und wir ein starkes Netzwerk, ein starkes Inhaltenetzwerk sind. Ob wir die eine große Supermediathek mit der einen Oberfläche irgendwann haben werden, das obliegt nicht mir, das zu entscheiden. Das ist Medienpolitik und IntendantInnenfrage. Aber klar ist, dass wir auch qua Reformstaatsvertrag dazu angehalten sind, enger zusammenzuarbeiten und das in den letzten Jahren schon passiert ist und gerade auch fortgesetzt wird. Und wichtig ist natürlich, wie ihr selbst wisst, ja, wir müssen wissen, wie sich der Markt verändert und wie gerade die nachwachsenden Generationen Medien nutzen. Und daran müssen wir uns anpassen. Und deshalb müssen wir da auch vor allem in einem Unternehmenskontext arbeiten, der beweglich ist, der Veränderungen zulässt, schnell auch Veränderungen zulässt und schnell reagieren lässt. Und ja, ich glaube, das ist schon spannend für eine ARD, die lange Jahre sehr, sehr erfolgreich lineares Programm veranstaltet hat und ganz, ganz viele Menschen damit erreicht hat. Wir wissen aber, dass der Kipppunkt 2030 etwa möglicherweise auch schon ein Jahr früher erreicht ist, dass mehr Menschen im Digitalen Inhalte nutzen als im Linearen und die Konkurrenz im Digitalen ja eine viel, viel größere ist. Und wir müssen vor allem zusehen, wie unsere Inhalte an die Menschen kommen und sie uns die Glaubwürdigkeit zuschreiben, die wir im Moment bei ihnen auch auslösen.
Wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, du hast gerade selber gesagt, im Zeitalter von KI, das ist ja sicherlich auf der, und du hast es ja gerade gesagt, auf der Auffindbarkeit, das ist ja quasi auch ein Thema, mit dem ja auch andere Disziplinen quasi konfrontiert sind. Wir haben das Thema Produktion, also wie weit wird Produktion quasi auch von KI übernommen werden? Also welche sag ich mal, Gefahren oder auch Chancen gibt es da? Und das Dritte, was ich immer ganz spannend finde in dem Kontext, ist ja zu sagen, wird sich unser, also das ist wirklich einfach auch wieder so eine ins Blaue Frage, vielleicht das nicht bis 2030, aber werden wir vielleicht auch andere, also Ausspielformate quasi haben? Also wie guckst du auf so Augmentierungsgeschehen, wie Brillen oder andere Devices und sowas, wird sich da nicht einfach auch noch eine Menge verändern? Also was habt ihr da so? Also ihr werdet euch wahrscheinlich auch Gedanken machen, wo spiele ich denn Dinge aus? Seht ihr da was kommen oder sind das alles Gadgets und das wird alles langsamer gehen, als wir das uns vorstellen?
Wie gesagt, ich habe die Kristallkugel nicht. Ich kann es euch nicht sagen, auch wenn es super wäre. Sicherlich wird sich technologisch vieles weiterentwickeln und auf jeden Fall müssen wir darauf reagieren. Wir müssen aber auch immer gucken, ist eine kritische Masse an Leuten erreicht, die Dinge überhaupt nutzen, ne? Oder ist das was eher noch eine kleinere, sehr interessierte Bubble vielleicht macht? Also da muss man einfach den richtigen Zeitpunkt dann erwischen. In puncto KI und Produktion würde ich gerne ans Thema Glaubwürdigkeit anknüpfen und auch öffentlich-rechtlichen Auftrag. Also KI können wir in der Produktion so weit nutzen, als dass es A zum einen kenntlich gemacht ist und B fein sauber nach allen journalistischen Kriterien und Regeln der Kunst angewandt wird. Ne? Also es geht nicht irgendwie einfach KI-Strecken in Inhalten zu haben und die UserInnen wissen gar nicht, dass das KI generiert ist. Ich glaube, so im Bereich des Grafischen, wenn man vielleicht aufwendig konzipierte Grafiken bisher in einem Bewegtbild-Kontext hatte, da kann man es nutzen, auch in der Key-Visual-Gestaltung behelfen wir uns mit KI teils weiter, aber alles im Rahmen und in einem gewissen allgemeinverträglichen, juristisch justiziablen im Kontext und Rahmen, weil das ist ja auch ehrlicherweise vielleicht ein Vorteil oder eine riesengroße Qualität der Öffentlich-Rechtlichen, das sind keine Fake News. Denen kann und soll man vertrauen. Das ist recherchiert, das ist validiert, das ist sauber recherchierte Fakten und Quellen bekommt man da. Und insofern muss der Einsatz von KI entsprechend auch gehandelt werden.
Sie, würdest du das für Fiction auch so sehen?
Ja, auch da steckt eine ganze Branche dahinter, ne? Also es ist total viel möglich inzwischen. Also im Grunde genommen braucht man ja möglicherweise gar nicht mehr Tausende von StatistInnen, wenn man irgendwelche Riesenszenen drehen will oder kann vielleicht sich manche Drehorte sparen etc., ne? Aber auch das ist was glaube ich, zusammen mit auch einer ProduzentInnenlandschaft und den technologischen Entwicklungen und den Voraussetzungen für die Öffentlich-Rechtlichen alles ausgehandelt werden muss. Aber ich sag mal so, technologisch kannst du ganze Filme mit KI machen, das ist klar. Also
Das wäre auch tatsächlich.
Ob das so kommt, ist die andere Frage.
Ja.
Das wäre auch meine Frage gewesen, noch so Thema komplett KI-generierte, wann werden wir die erste komplett generierte KI-Serie in der Mediathek sehen? Das ist aber jetzt kein konkretes Ziel von euch, dass ihr in so eine Richtung schaut und sagt, da wollen wir was testen oder da wollen wir hin.
Erstmal nicht, nein. Nichts in Planung. Aber wie gesagt, also ich will, dass das möglich ist und dass es auch extrem spannend ist, das ist logisch. Aber ich hatte das eben auch schon gesagt, ja, im Grunde genommen brauchst du irgendwann auch keine SchauspielerInnen mehr, ne? Also dann ersetzt das irgendwie auch ganze Berufsfelder. Da hängt wahnsinnig viel dran und das sind eben am Ende auch Entscheidungen, die getroffen werden, in welchem Ausmaß dann man das einsetzt. Aber eine komplett generierte KI-Serie ist bei uns gerade nicht auf dem Tisch. Nein, wir sprechen gerade eher über das Thema Vertical Video und Vertical Drama.
Ach, sehr schön. Das ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen. Also Vertical Drama finde ich super spannend. Das ist ja auch eine krasse Bewegung aktuell, gell, dass sich da wahnsinnig viel tut, wo man sagt, da ist gerade natürlich irgendwie im Ausland sind da ja auch ganz neue Plattformen, die da hochkommen. Wenn ich da einmal kurz einen Schlenker machen darf, vielleicht auch über die Creator-Welt, weil also einerseits Frage Plattform außerhalb Mediathek, also gerade Thema Vertical Drama, TikTok hat ja jetzt auch Pine Drama gelauncht, also da gibt's ja alle möglichen neuen Plattformen, die da aufkommen. Ist das ein Thema für euch oder denkt ihr, dass eher für die Mediathek, dass man sagt, die Mediathek soll auch mit solchen Stoffen bestückt werden? Oder wir auf welcher Plattform denkt ihr sowas? Und wie schaut ihr dahingehend auf die Creator-Welt? Weil sich da natürlich ja auch super viel tut, viele Creator in so einem Bereich sich irgendwie tummeln und entwickeln und es ja durchaus auch Streamer gibt, die sag ich mal, sehr gezielt auch auf Creator-Formate setzen.
Ja, also es wäre auf jeden Fall eine spannende Weiterentwicklung für die eigene Plattform. Da ist es immer eine Frage, wie viele Entwicklungsparallelstränge kann man verfolgen, wie viel kann man auf einmal entwickeln. Aber es ist definitiv etwas, was wir spannend und interessant finden und uns gerade auch angucken, inwieweit das im Rahmen des Möglichen ist.
Darf ich ganz kurz dazwischen fragen, weil ich weiß, dass meine Schwiegermutter zuhört. Könnt ihr gerade mal, also für uns Oldies, mal kurz erklären, Vertical Drama, was ist denn das?
Sarah.
Okay. Ich versuch's zu erklären. Also am Ende, das größte Feld in dem Bereich ist, dass man sagt, das sind, leicht konsumierbare fiktionale Inhalte in 9:16. Die Vorabendserie, die jetzt eben auch in einem 9:16 Format auf entweder so einer Vertical Drama Plattform oder teilweise auch auf Insta zum Beispiel stattfindet.
Also auf dem Handy.
Handy.
Vertical, ne?
Genau, auf dem, genau, ja, vertikal.
Das heißt, also ich habe nicht mehr den großen Screen, sondern ich habe jetzt wirklich auf meinem Handy und muss dafür speziell produzieren.
Ganz
okay,
genau.
Danke, das ein Wurf endet, danke.
Und es ist, also was ich daran ganz spannend finde, ist, dass es wirklich, einerseits, dass man sieht, was das, dass das serielles Erzählen auch funktioniert auf solchen Plattformen. Das wird ja auch lange angezweifelt, wo viele gesagt haben, nee, du musst an jedem Punkt einsteigen können und das muss alles individuell funktionieren. Und nicht bei den Formaten sieht man schon teilweise, dass so serielles Erzählen schon funktionieren kann. Also am Ende, wie gesagt, wie bei einer Vorabendserie auch, wo du sagst, ja, ich kann jederzeit einsteigen, aber ich habe eben mehr Wissen, wenn ich die ganzen Folgen gesehen habe. Das ist gerade eine Riesenbewegung. Wenn du dich in die Bubble reinbewegst, Oliver, kommst du nicht mehr raus. Mein Feed ist leider aktuell voll damit. Also ich bin da gerade voll eingetaucht und untergegangen.
Merkt das gerade schon. Aber mein Job ist ja hier in der Konstellation, dass ich immer ein bisschen so die Bubble aufpiekse.
Was ich auch eine ganz spannende Entwicklung finde, ist so dieses Thema hin zu, sehr, sehr unterschiedlichen Facetten, die rund um so Formate gebaut werden. Also ich habe das bei euch gesehen, ich habe das auch viel bei Netflix gesehen, dass so ganze Universen gebaut werden, von Games über Behind the Scenes, über Community-Formate wie Love is Blind, Reunion und so weiter. Also sind so Content-Universen ein Thema, was spannend ist, und was muss ein Produzent, wenn er euch heute was anbietet, was muss mitgedacht werden? Was ist so, was, wo ihr sagt, das erwarten wir eigentlich heutzutage von unseren Produzenten?
Ja, so Universen sind sicherlich spannend, weil unser Ziel ist es ja schon, auch NutzerInnen zu erreichen, zu halten, zu binden. Und wenn die sich in einem bestimmten Markenkosmos wohlfühlen und da dann unterschiedliche Angebote zu haben, ist das bestimmt spannend. Also auch im Zusammenspiel möglicherweise mit einem Podcast. Das hatten wir auch schon, dass wir eine Doku-Serie in der ARD-Mediathek hatten und auch einen begleiteten Podcast, beziehungsweise was heißt begleitend, also die Produkte standen natürlich für sich, aber haben auch aufeinander rekurriert. Also und dann haben wir zum Beispiel auch zum Tatort ein Tatort-Game oder so. Also sicherlich eine spannende Frage, wie kann man NutzerInnen erreichen und für etwas faszinieren und halten, und dann auch eben an die ARD sozusagen binden. Es hängt aber natürlich total von dem Produkt ab, dass man da produziert, ob das Sinn ergibt oder ob nicht und in welchem Ausmaß und in welcher Form, weil am Ende ist es natürlich auch immer alles eine Kostenfrage, ne? Also ob sich das dann lohnt, da das Riesenuniversum aufzumachen.
Nee, verstehe ich. vielleicht als letzte Frage Richtung quasi Richtung Ende. die Podcast-Reihe heißt ja auch Female Future. Das heißt, wir wollen ja auch gezielt so ein bisschen in Richtung Female Future schauen. Ich weiß nicht, ob du FIDA kennst. Ich war letzte Woche bei FIDA auf dem Forum, die sich ja sehr einsetzen für Frauen in C-Level-Rollen oder eben in Aufsichtsgremien. Und habe mich gefragt, also ich sag mal, bei so klassischen Produzentenveranstaltungen, wenn ich da bin, bin ich schon noch so ein Exot. Also sind wir, glaube ich, noch ein gutes Stück von 50-50 entfernt. Ich weiß nicht, wie es dir geht jetzt auch in der Rolle oder auf was ihr schaut, wo ihr sagt, was ist euch vielleicht wichtig, um sag ich mal sowohl vor als auch hinter der Kamera da was zu bewegen. Wo steht ihr da? Wo schaut ihr da hin, wenn ihr sagt, wir wollen da vielleicht auch noch mal ein bisschen diverser werden, was ich jetzt einfach mal ganz frech voraussetzt, dass ihr das wahrscheinlich wollt.
Ja, absolut. Es ist uns unbedingt ein Anliegen. Also sowohl auf der produzierenden Seite, aber dann natürlich, wenn wir jetzt im Fiktionalen zum Beispiel sprechen, auch bei den Casts. Und da wollen wir aber eben nicht so ein- beziehungsweise zweidimensional in Mann und Frau denken, sondern also weitaus diverser. Also man kann eine People of Color weiblich mit einer Behinderung sein zum Beispiel. Also es gibt da ja ganz, ganz unterschiedliche Menschen und Lebensbereiche und wir versuchen gerade eben, wie gesagt, auch mit bestimmten Produktionen einfach auch mal Menschen Inhalte machen zu lassen, die vielleicht sonst in ganz klassischen Umfeldern und auch vor allem früher da weniger Chance oder Möglichkeit hatten, weil sie einfach gar nicht so gesehen wurden in der ProduzentInnenlandschaft. Und das reicht aber von bis. Mhm. Also wie gesagt, das ist nicht nur in Schwarz-Weiß zu denken. Und Beispiele, die wir da hatten, waren etwa Schwarze Früchte, unsere Serie, oder auch All You Need. Das ist schon etwas länger her, dass wir die hatten, wo eben Themen und auch SchauspielerInnen im Fokus stehen, die sich mit anderen Dingen als, sag ich mal, heteronormativen weißen Problemen beschäftigen.
Ja, super. Kannst du denn, wenn du so analytisch immer auf die ganzen Sachen draufschaust, ganz private Frage wirklich zum Ende jetzt, schaust du noch Inhalte gerne und ohne quasi schon im Kopf zu analysieren, kannst du noch Content konsumieren oder hast du dir ein anderes Hobby suchen müssen?
Also ich konsumiere Content auch sehr gerne und auch sehr viel. Kann aber natürlich die Arbeitsbrille da schwerlich ablegen. Es geht dir oder euch wahrscheinlich genauso. Also als ich zum Beispiel dann Bridgerton gesehen habe, dachte ich so, oh, smart, cool, super umgesetzt, ja, spannend und auch eben in puncto Diversität auch total interessant. Das läuft schon immer im Hintergrund mit. Mein Umfeld findet es manchmal auch ein bisschen nervig, wenn ich dann anfange, die Dinge auch laut auszusprechen oder zu kommentieren. Aber ich bin noch nicht abgeschreckt vom privaten Content-Konsum. Das wäre ja auch super schade. Das ist ja unser Job und den mache ich ja von Herzen gerne. Insofern sowohl privat als auch beruflich bin ich Heavy-Userin, Heavy-Streamerin.
Also die Screentime, wir hatten es im letzten Podcast schon, ist, glaube ich, bei uns allen exorbitant, aber ich tue das auch immer ab und sage, ich sage quasi, Job ist ja eigentlich, verschwimmt das ja.
Das stimmt, ja, absolut.
Sehr schön.
Vielleicht, wenn du einen Wunsch jetzt frei hättest für die Zukunft, was wäre so dein persönlicher Wunsch? Also vielleicht gar nicht mal auf deinen Job bezogen, sondern eher so grundsätzlich. Was glaubst du, wo müssen wir noch mehr drauf gucken? Wo ist vielleicht auch gerade eine spezielle Female Future Sicht auf Dinge? Wo müssen wir als erstes ran?
Also ich finde, was Sarah eben gesagt hat, darauf Acht zu geben, egal an welchen Positionen und in welchen Rollen man arbeitet, wie Gruppierungen zusammengesetzt sind, finde ich enorm wichtig. Und na klar, ich habe auch Sarahs Erfahrungen gemacht. Man kommt irgendwo hin und denkt so, okay, hey, wow, ich bin hier gerade die einzige Frau. Es ist 2026, das befremdet mich so. Und das sind am Ende dann aber eben auch Strukturen, die entsprechend geschaffen werden müssen, damit wir da ein breites, allumfassendes Bild haben, beziehungsweise eine Zusammensetzung an Menschen. Und ich finde, da sind alle in ihrer Rolle gefragt. Und auch wenn sie eine Rolle in Verantwortung haben und Strukturen mitgestalten dürfen, sind gerade auch diejenigen gefragt, die Strukturen eben so aufzusetzen. Und das würde ich mir wünschen. Also das würde ich mir für unser Unternehmen wünschen, oder das wünsche ich mir für unser Unternehmen. Das sehe ich auch in unserem Unternehmen, dass sich da viel verändert hat. Und auch generell in der Medienlandschaft, ne? Auch gerade auch im technologischen Bereich.
Cool, vielen Dank.
Danke euch.
Ja, vielen Dank, Maxi, dass du heute hier warst, dass wir einmal so ein bisschen in die Zukunft des Streaming schauen konnten. Und mein persönliches Lieblingsthema aktuell ist, Oliver weiß das auch schon, weil ich es gefühlt in jedem Podcast bisher versucht habe unterzubringen, Vertical Drama. Diesmal habe ich es nicht gemacht. Danke, dass du es gemacht hast.
Hast du es auch verstanden.
Dass wir da jetzt einmal drüber sprechen konnten. Nee, vielen Dank. War super spannend. Und ja, dann sind wir gespannt, was uns in der Mediathek erwartet, was da so kommt, und vielleicht sprechen wir 2030 nochmal und schauen, wie ist es denn am Ende gekommen? Was ist denn passiert? Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ich danke euch.
Ja, und wenn es euch gefallen hat, das war, wie gesagt, Rocket Fuel Spezial Female Future, dann gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, teilt uns. Was kann man noch alles machen? Ihr seid ja die Profis eigentlich, ne? In der WhatsApp
den Link verschicken.
Auf jeden Fall
WhatsApp den Link verschicken. Die direkte WhatsApp-Gruppen sind auch voll im Kommen.
Wir freuen uns, wenn ihr uns quasi weiterempfehlt und das ganze Thema mit uns auch in den nächsten Episoden weiterverfolgt. In diesem Sinne, macht's gut.
Danke euch für die Einladung.
Das war Female Future, die Rocket Fuel Spezialserie mit Sarah Kübler und Oliver Kemmann.